Ich möchte Sie heute Abend begrüßen und Gottes Gnade und uns alle unter Gottes Gnade stellen lassen. Wir haben gestern schon einiges gehört über ein Standbild und da ging es um vier Reiche und das Königreich, das ewige Königreich Jesu Christi. Dann haben wir gehört von vier Tieren, die ebenfalls vier Reiche darstellen, und zwar dieselben. Und da wurde in diesem Kapitel Daniel 7 wurde dann auch schon etwas gesagt über das ewige Königreich. Wir haben gestern, ich darf kurz wiederholen, da hatten wir in Daniel 7 das erste Reich, und auch in Daniel 2, das erste Reich war das Neubabylonische Reich, das zweite Reich war das Medo-Persische Reich, das dritte das Makedonische Reich, das nur so kurz, aber sehr, sehr groß und sehr schnell war. Das vierte war das Seleukidenreich, beziehungsweise das Ptolemäerreich zusammengenommen, also das zweigeteilte Reich in Daniel 2. Und hier in Daniel 7 ist es nur das Seleukidenreich, wo, da hatten wir dann gehört von einem Antiochus, und um den geht es heute noch. In Daniel 8, wenn Sie jetzt hier dieses Bild betrachten, da sind noch zwei weitere Tiere dazugekommen. Das ist jetzt in Daniel 8, ist die Rede von einem Widder und einem Ziegenbock. Und dort lesen wir in Daniel 8, Vers 20 und 21, der Widder mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige von Medien und Persien, und der Ziegenbock, der Zottige, ist der König von Griechenland, und das große Horn zwischen seinen Augen, das ist der erste König. Nun, worum ging es? Wir schauen jetzt zurück in Daniel Kapitel 8, ich muss das ganz kurz anreißen, wir werden nicht lange da bleiben, aber in Daniel 8 hat Daniel ein Gesicht gesehen, ein Widder, der kämpft gegen einen Ziegenbock, und der Ziegenbock war stärker, Vers 5. Da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, und er berührte die Erde nicht, und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Dieser Bock ist der König von Griechenland. Das habe ich hier, wenn Sie hier schauen, Daniel 8 ist die dritte Spalte auf der Folie. Da habe ich hingeschrieben, ein Ziegenbock mit einem Horn. Das ist genau entsprechend dem Dritten Reich, dem Makedonischen Reich. Also, wir lesen jetzt weiter in Daniel Kapitel 8, Vers 6. Und er kam zu dem Widder mit den zwei Hörnern, den ich auf dem Fluss hatte stehen sehen, und im Zorn seiner Kraft rannte er auf ihn zu, und ich sah ihn neben den Widder eintreffen, und er ergrimmte gegen ihn, und er stieß den Widder und zerbrach seine beiden Hörner, und in dem Widder war keine Kraft vor ihm zu bestehen, und er warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand rettete den Widder aus seiner Hand. Das war Alexander, wie er die Perser besiegte. Das haben wir in Kapitel 8, Vers 20 erklärt. Der Widder ist der König von Griechenland, der erste König. Und dann in Kapitel 8, Vers 8, der Ziegenbock wurde überaus groß, und als er stark geworden war, zerbrach das große Horn, das war der Tod Alexanders, weiter, und vier ansehnliche Hörner wuchsen an seiner Stelle nach den vier Winden des Himmels hin. Das waren die Nachfolger Alexanders, die Generäle und Feldherren, die sich gezankt haben um das Reich, das mächtige Alexanderreich. Und aus dem einen von ihnen kam ein einzelnes Horn hervor. Das ist jetzt dieses, wo ich gestern gezeigt hatte, dieses eine Horn, das war dieser Antiochus aus dem Syrerreich, aus dem Seleukidenreich. Er wurde groß, ein einzelnes Horn, heißt es hier, zunächst klein, aber es wurde übermäßig groß gegen Süden und Osten und gegen die Zierde, das heißt gegen Israel. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels. Ich habe hier den Text auf der Tafel. und es wurde groß bis zum Heer des Himmels und es warf von dem Heer und von den Sternen etliche zur Erde nieder und zertrat sie. Dieser, das ist der König Antiochus, der größer und größer wurde und er wagte es zum Heer des Himmels hinauf und dort von dem Heer des Himmels etliche zu Boden zu stoßen. Das ist ein typisches Bild für eine bildhafte Vision. Der König wagte es, gegen das Heer des Himmels zu kämpfen. Nun, das Heer des Himmels ist das Heer Gottes. Und das Heer Gottes ist niemand anderer als die Israeliten. Und er zertrat sie, selbst bis zu dem Fürsten des Heeres. Der Fürst des Heeres Gottes ist wer? Gott selbst. Selbst bis zu dem Fürsten des Heeres wurde es und tat es groß und es nahm ihm das beständige Opfer weg und die Stätte seines Heiligtums wurde niedergeworfen. Also jetzt beginnt er sogar gegen Gott selbst zu kämpfen. Wie kämpft man gegen Gott? Indem man ihm das Opfer wegnimmt. Das heißt, er ging in den Tempel, hat den Tempel verunreinigt, hat dort ein Götzenbild aufgestellt und die alle Opfer verboten. Damit hat er Gott die Opfer weggenommen. Und es nahm ihm das beständige Opfer weg und die Stätte seines Heiligtums wurde niedergeworfen. Er hat das Heiligtum, den Tempel, entweiht und verdorben und hat ihn umfunktioniert zu einem Götzentempel. Und ein Heer wird hingegeben werden samt dem beständigen Opfer. Das israelitische Volk ist hier das Heer. Das wird hingegeben, das heißt, es werden viele, viele, viele Israeliten sind gestorben durch Antiochus damals, wegen des Frevels, also zusammen mit dem Opfer. Das Opfer wurde auch zerstört, durfte nicht mehr dargebracht werden, das tägliche Opfer, das die Israeliten dem Herrn darbrachten. Alles weg, wegen des Frevels und es wird die Wahrheit zu Boden, er wird die Wahrheit, dieses Tier oder dieses Horn, wird die Wahrheit zu Boden werfen und in seinem Tun gelingen haben. Tatsächlich, wir haben gestern habe ich das schon gesagt, was ich hier noch auf die Folie werfe, ganz kurz. Antiochus im Jahre 168 vor Christus verbot die mosaischen Opfer und die Gottesdienste. Er verbot die Sabbatfeier und die Beschneidung. Er befahl heidnische Feierlichkeiten, hat das Gesetz geändert. Er verbot das Einhalten der Gebote bei Todesstrafe und auch den Besitz der mosaischen Bücher. Er ließ am 15. Dezember 168 vor Christus den verwüstenden Gräuel aufstellen. Das war das Götzenbild, die Zeus-Statue. Der Brandopferaltar wurde zu einem Zeus-Altar umfunktioniert. Er ließ ein Schwein opfern, ein unreines Tier und Schweinebrühe verspritzen. Er ließ überall Zeus-Altäre im Land errichten und er hat die Teilnahme am Kult, am griechischen Zeus-Kult erzwungen. Wer nicht teilnimmt, wird getötet. Das war Antiochus. Es war eine furchtbare Zeit für die Israeliten damals. Also die Entweihung des Heiligtums besteht in zweierlei Dingen. Erstens in der Beseitigung des beständigen Opfergottesdienstes und zweitens im Errichten eines verwüstenden Gräuels. Warum lesen wir das? Warum ist das wichtig? Wir wollten doch über die Zukunft sprechen. Das ist deshalb wichtig, weil da das Danielbuch in der Prophetie des Danielbuches mehrmals darauf Bezug genommen wird und der Herr Jesus hat auch darauf Bezug genommen auf den verwüstenden Gräuel. Und wir kommen morgen noch zu Matthäus 24. Dann brauchen wir das. Also wir bauen heute vor für morgen. In Daniel 8, Vers 11, wir merken uns diesen Satz, es nahm ihm das beständige Opfer weg. Das Horn nimmt Gott das beständige Opfer weg und die Stätte seines Heiligtums wurde niedergeworfen. Übrigens, wenn Sie das Makkabäerbuch, manche Bibeln haben ja auch das Makkabäerbuch drin, gehört aber nicht zur Bibel, aber in der Luther-Übersetzung sind die Makkabäerbücher drinnen, es sind apokryphe Bücher, da steht das auch. Da heißt es in Makkabäer 1,39, das Heiligtum wurde öde, wie die Wüste. Vers 46, das Heiligtum und die Heiligen, die wurden verunreinigt. Makkabäer 3, Vers 45, Jerusalem lag unbewohnt da, wie eine Wüste. Niemand ging mehr ein und aus von seinen Kindern. Das Heiligtum war zertreten. Die Stadt war halb kaputt gemacht, zerstört, die Stadtmauern zerstört und 80.000 Israeliten umgebracht in der Stadt. Fremdlinge hausten in der Burg, eine Herberge der Heiden war die Stadt geworden. Das sind diese Dinge, die Antiochus getan hat. Warum ist das wichtig? Wir hatten in Kapitel 7 von Antiochus gelesen, Kapitel 7, Vers 25, eine Stelle, die irrtümlicherweise oft auf einen Antichristus gedeutet wird. Wir hatten dort gelesen in Daniel 7, Vers 25, sie werden in seine Hand gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das sind 3,5 Zeiten. In Kapitel 12 lesen wir das noch einmal, da wird die Frage gestellt, wie lange soll denn das dauern? Kapitel 12, Vers 6. Es geht ja um diese lange Vision von Daniel 11 und 12 über den König des Nordens. Das ist Antiochus. Und da heißt es, da wird die Frage gestellt, Daniel 12, Vers 6, einer von den Engeln, von den in Linnen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, ein Engel sagt zu dem in Linnen gekleideten Mann, wann ist das Ende oder bis wann, wie lange ist das Ende dieser außergewöhnlichen Ereignisse? Und ich hörte den in Linnen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, und er erhob seine rechte und seine linke zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Hier haben wir den gleichen Ausdruck wie in Kapitel 7, Vers 25. 3,5 Zeiten. Und wenn, wir lesen weiter, Daniel 12, Vers 7. In der Mitte. Und wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen sein wird, wird alles dieses vollendet werden. Und ich hörte und ich verstand es nicht. Und dann heißt es in Vers 11, und von der Zeit an, in der das regelmäßige Opfer abgeschafft wird, um den verwüstenden Gräuel einzusetzen, sind es 1290 Tage. 1290 Tage sind 3,5 Jahre. Die Juden haben die Monate mit 60 Tagen gerechnet. In Wirklichkeit war ein Mondmonat, war 29,5 Tage. Aber der Einfachheit halber hat man das mit 30 Tagen gerechnet. Aber dann hatte man natürlich das Problem, das Mondjahr beträgt 29,5 mal 12 gibt 354, aber wir haben 365, dann fehlen uns 11 Tage. Was haben dann die Juden gemacht? Die haben einfach alle 3 Jahre einen Zusatzmonat eingeschoben, da hat es wieder gestimmt. Sonst würden sie einmal das Laubhüttenfest im Winter hätten feiern müssen und das Passafest im Herbst, das funktioniert nicht. Ja? Also, damit das Sonnenjahr und das Mondjahr wieder richtig kommt, hat man alle 3 Jahre ungefähr einen Monat eingefügt, manchmal sogar alle 2 Jahre, je nachdem, dass es wieder passte. Und wichtig ist, dieser Ausdruck 3,5 Zeiten sind 1290 Tage. Wenn man 30 Tage rechnet, 30 Tage, ein Monat, und das 3,5 Jahre sind 42 Monate. Und 60 mal 42 gibt 1260. Und dann tut man noch den Zusatzmonat hinzu, sind ja 3 Jahre, da hat man noch plus 30 dazu, dann hat man 1290. Also sind 1290 Tage, sind also 3,5 Jahre. Ja. So haben die Juden gerechnet. Also 3,5 Jahre wird es schwer. Und diese 3,5 Jahre, das ging von Mitte 168 oder Herbst, irgendwann im Jahre 168 hat er begonnen mit der Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes, hat er begonnen mit seiner Untat. Im Dezember dann hat er dann den Gräuel aufgerichtet und dann ging das so weit bis zum Tod des Antiochus im Frühling 164 und dann sind das genau 3,5 Jahre. Glücklich, wer ausharrt und 1335 Tage erreicht. Hier werden noch 45 Tage hinzugefügt. Wer das schafft, der hat alles überstanden. Die Zeit von Antiochus vielleicht ist es ist nicht klar, was diese zusätzlichen 45 Tage sind. Vielleicht gehen die 1290 Tage bis zur Wiedereinweihung des Tempels und dann die restlichen 45 Tage bis zum Tod des Antiochus. Das weiß man nicht genau, das steht ja auch nicht im Text. Das ist auch nicht so wichtig. Für uns ist aber wichtig, dass wir wissen, alle diese Dinge beziehen sich auf Antiochus und noch nicht auf die Zukunft. Also ich muss jetzt heute ein bisschen vorbauen und zeigen, was nicht die Zukunft betrifft, weil viel Verwirrung herrscht über diese 3,5 Jahre. Morgen werden wir das dann klarer werden. Daniel 12, Vers 11, wir hatten das gerade gelesen, von der Zeit an, da das beständige Opfer weggenommen wird, und zwar um den verwüstenden Gräuel aufzustellen, sind es 1290 Tage. Und jetzt bitte vergleichen Sie dieses mit Daniel 11, Vers 31. Dort ist die Rede vom König des Nordens und da wird im Detail alles beschrieben, seine Untaten, was er getan hat. Und da heißt es über diesen Antiochus, König des Nordens, über ihn heißt es, Streitkräfte werden erstehen von ihm, also Soldaten. Und sie werden das Heiligtum, die Burgfeste, entweihen und werden das beständige Opfer wegnehmen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Also alle diese Begriffe, das beständige Opfer wegnehmen und den verwüstenden Gräuel aufstellen, bezieht sich alles auf Antiochus. Deshalb das in Kapitel 12, das in Kapitel 11, das in Kapitel 8, alles bezieht sich auf Antiochus. In Kapitel 8 hatten wir gelesen, ich erinnere nochmal, Kapitel 8, Vers 11 war das, zum Fürsten des Heeres, also zu Gott, hat er sich erhoben und dieses Horn nahm ihm das beständige Opfer weg. Und Vers 12, und das Heer, das sind die heiligen Israeliten, die gekämpft haben, das Heer wird hingegeben werden samt dem beständigen Opfer. Also wieder diese Begriffe, immer wieder die gleichen Begriffe. Es geht immer um Antiochus und niemand anderen. Mancher sagt, ja, aber das heißt doch, es spricht doch hier in Daniel von der Zeit des Endes. Ja, es spricht von der Zeit des Endes, denn die Zeit von Antiochus hieß die Zeit des Endes. In Kapitel 8, Vers 19, wer sich interessiert, der kann das überprüfen. In Kapitel 8, Vers 19 heißt es, das Gesicht bezieht sich auf die Zeit des Endes. Und was ist die Zeit des Endes? Die Zeit von Antiochus. Das ist im ganzen Kapitel, ist alles von Antiochus beschrieben. Das nennt dann der Engel die Zeit des Endes, Daniel nennt es. Der Engel, der ihm den Traum erklärt, nennt es so. Vers 19 noch einmal. Was in den letzten Zeiten des Zornes geschehen wird, denn es bezieht sich auf die festgesetzte Zeit des Endes. Die Endzeit bei Daniel ist das Ende des Seleukidischen Reiches. Gegen Ende dieses Seleukidischen Reiches, alles was nach Antiochus kam, war nur noch ein Verfall. Ab Antiochus ging es sehr stark abwärts mit dem Seleukidischen Reich, bis die Römer kamen und dann war das ganze Ende. Das gleiche in Kapitel 10, Vers 14, da spricht er die ganze Zeit von dem König des Nordens und des König des Südens. Und da sagt der Engel, das Gesicht bezieht sich auf die Zeit gegen Ende der Tage. Also noch, ich lese Daniel 10, Vers 14. Ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk widerfahren wird gegen Ende der Tage. Denn das Gesicht bezieht sich auf diese Tage. Das Ende der Tage ist ja auch die Zeit von Antiochus. Das ist für uns vielleicht manchmal verwirrend, weil wir denken, ja, die Endzeit, das ist doch heute. Nein, das ist im Daniel-Buch ist das die Zeit von in weiter, weiter Ferne von Daniel. Das ist über 400 Jahre hinaus oder 370 Jahre in die Zukunft von Daniel aus gesehen. Ja. In Daniel 9 lesen wir Daniel 9, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasverus vom Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft, achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. 70 Jahre Gefangenschaft, 70 Jahre babylonische Fremdherrschaft. Daniel hat studiert, es war das Jahr 538 vor Christus. Er hat den Jeremia gelesen, das heißt, er hat Bibelstudium getrieben und er hat den Propheten Jeremia gelesen und da kam er auf die Stelle in Jeremia 25, Vers 11 und da hat er gelesen, diese Stelle, die habe ich jetzt aufgeschlagen, habe ich jetzt auf die Folie getan, Jeremia 25, Vers 11 und 12, das ganze Land wird zur Einöde und zur Wüste werden, hat Jeremia vorausgesagt. Und diese Völker werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Diese Völker heißt das israelitische Volk und alle Stämme, manchmal werden die Stämme auch Völker genannt, manchmal auch die umliegenden Völker von Israel. Diese Völker alle werden dem König von Babel dienen 70 Jahre und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an jedem Volke ihre Schuld heimsuchen und an dem Land der Chaldäer. Das heißt, hier liest Daniel von einer Verheißung, dass Gott die Babylonier wieder richten wird und dann wird es besser werden. Und er hat weitergelesen in Jeremia 29, Vers 10 bis 14. Jeremia 29, Vers 10 bis 14. Da hat er weitergelesen im Buch des Jeremia, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, sagt Yahweh, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten und ich werde auf euch hören und ihr werdet mich suchen und finden und ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen und ich werde mich von euch finden lassen, sagt Yahweh. Ich werde eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, sagt Yahweh. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von wo ich euch weggeführt habe. Gott hat den Israeliten versprochen, aus dem gesamten babylonischen Vielvölkerstaat, aus allen Völkern die Israeliten wieder zurückzuführen. Und es geschah dann auch, sie haben sich gedemütigt und Daniel hat gebetet, in Daniel 9 ein herzzerbrechendes Gebet und der Herr hat sich erbarmt und hat die Israeliten wieder zurückgeführt aus der babylonischen Gefangenschaft. Das ist das, was wir in Daniel 9 lesen, er betete dann zu dem Herrn und flehte, wir lesen das nicht jetzt, aber ich habe ja gestern versprochen, wir wollen die letzten 4 Verse in Daniel uns anschauen. Also, Daniel Kapitel 9, Vers 24. Oder wir lesen Vers 23, da sagt der Engel zu Daniel, der Engel Gabriel spricht zu Daniel, am Anfang deines Flehens ist dein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen, denn du bist ein Vielgeliebter, so achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. Und jetzt habe ich, wenn Sie wollen, können Sie in der Bibel mitlesen, wenn Sie wollen, können Sie auch auf der Folie mitlesen oder beides. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt, um die Abtrünnigkeit zu verschließen und die Sünde zu versiegeln, das heißt die Sünde zum Abschluss zu bringen und die Schuld zu sühnen und ewige Gerechtigkeit zu bringen und Gesicht und Prophet zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu dem Gesalbten, einen Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Graben wiederhergestellt und gebaut werden. Und zwar in bedrängnisreichen Zeiten. Und das geht dann weiter im Text, dass er dann spricht von dem Ausrotten eines Gesalbten und dann spricht er dann von einer Woche. Ich komme gleich auf den Text zurück, aber ich möchte da ein bisschen hier stehen bleiben. In Vers 24 haben wir gelesen, dass 70 Wochen bestimmt sind über das Volk Israel. Also Daniel meinte, die 70 Jahre Strafe sind doch jetzt genug und jetzt wird der Herr seine Verheißung erfüllen und er wird sie uns zurückbringen. Aber er bekommt die Botschaft nicht 70, sondern 7 mal 70. Deshalb 70 Jahre Wochen, oder hier steht Wochen, 70 siebener Einheiten. Später kommen wir drauf, dass es sich um Jahre handeln muss, denn die letzte Woche, die dauert 2 mal 3,5 Zeiten. Und die 3,5 Zeiten, von denen haben wir schon gehört, das sind Jahre. Also 2 mal 3,5 Jahre gibt 7 Jahre. Und wenn 7 Jahre eine Woche ist, dann ist also eine, dann geht es hier um Jahrwochen. Also 7er Einheiten von Jahren. Also 7 Wochen sind dann ungefähr 49 Jahre. 62 Wochen sind dann ungefähr 434 Jahre. Und eine Woche sind ungefähr 7 Jahre. Ich sage hier bewusst ungefähr, denn hier ist nicht, das Ziel ist nicht, dass exakt gerechnet wird, sondern allein schon die Zahl 70 mal 7 sollte einem zum Aufhorchen bringen. Wie oft soll man vergeben? Nicht 7 mal, sondern 70 mal 7 mal. Das ist eine Zahl, die ausdrückt sehr, sehr viel. Und, aber hier, die babylonische Gefangenschaft dauerte fast 70 Jahre. Nicht ganz, also so exakt wird hier nicht gesprochen. Das ist auch ein ganz bewusst jetzt hier die Zahl 70, weil die Zahl eine Vollendungszahl ist. Ich hab gestern schon gesagt, dass die babylonische Gefangenschaft nicht 70 Jahre dauerte, sondern 66 bis 67. Vom Jahr 605 bis zum Jahr 539, man kann das rechnen, da kommt man auf 67 oder 66 Jahre. Und wir werden jetzt, wenn der Engel sagt, nicht 70 Wochen, sondern nicht 70 Jahre, sondern 7 mal so lange, dann nimmt er diesen Ausdruck 70 Wochen. Ja? Wir werden aber nicht exakt rechnen, aber ungefähr im Verhältnis muss es doch bleiben. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen uns diese 70 Jahre Wochen ansehen müssen. Und was ist dann, was wird dann geschehen? Nun, wenn die 70 Wochen verstrichen sind, dann werden 6 Dinge verheißen. Der Frevel soll verschlossen werden, das heißt, der Frevel soll aufhören. Die Sünde soll versiegelt werden, also mit dem Sünde, mit dem Abfall soll es ein Ende haben. Die Schuld Israels soll gesühnt werden. Eine ewige Gerechtigkeit soll eingeführt werden, das heißt, das Volk soll eine ewige Gerechtigkeit bekommen. Und jeder Israelit, der die Propheten kennt, der weiß, oh, das ist das herrliche, die herrliche Zeit von dem Messias. Und die Propheten sollen versiegelt werden, das heißt, die Propheten sind abgeschlossen, es gibt dann keine Weissagung mehr, weil alles schon erfüllt ist. Das heißt, die Prophetie wird erfüllt sein und dann wird ein Allerheiligstes wird gesalbt werden. Das ist das Letzte, was gesagt wird. Das heißt, die Israeliten, die Propheten kannten, die haben jetzt sofort gedacht, das wird dann die schöne Zeit, von der Hesekiel und Jeremia und der Jesaja schon vorausgesagt haben, es wird eine Zeit kommen, wo der zweite David kommt und der neue Bund und das ewige Land und der ewige König und das ewige Heiligtum und der Geist Gottes ausgegossen wird und alles fruchtbar wird und alles herrlich wird und das wird ewig bleiben. Die Zeit des Messias sollte eine wunderbare Zeit werden. Also, die Zeit des Messias kommt nach den 70 Wochen. Aber er sagt nicht exakt, wenn die 70 vorbei sind, exakt zu dem Datum beginnt die messianische Zeit. Nein, das ist nicht so in der biblischen Prophetie. Wir haben gestern schon gemerkt, dass die biblische Prophetie, die gibt Ereignisse und dann ist irgendwie, wie wenn man in die Schweizer Berge schaut, wenn man irgendwo in Zürich steht und man schaut in den Süden, dann sieht man die Berge und man sieht einen Block von Bergen und man meint, die gehören alle zusammen, aber wenn man hinfährt, merkt man, oh nein, die sind ja noch dazwischen, da gibt es Täler dazwischen. Und so ist es auch, dass nach den 70 Wochen kommt nicht sofort im Anschluss der Messias, sondern wir müssen hier noch ein Fragezeichen lassen, was nach den 70 Wochen ist. Das heißt, deshalb habe ich den Pfeil hier, habe ich ein bisschen zurückgeschoben, weil es nicht klar ist von der Prophetie, wann genau dann der Messias kommt. Ob er haargenau mit dem letzten Tag der 70. Woche kommt oder ob es noch ein bisschen länger dauert danach. Nun schauen wir uns jetzt ein bisschen diese drei Abschnitte an. Es geht hier um 3 Abschnitte und wenn wir den Text lesen, merken wir, der erste Abschnitt ist 7 Wochen. Also wir haben hier im Text in Vers 25 von dem Zeitpunkt, des Ausgehens des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Das ist der erste Abschnitt. Dann steht bei mir hier ein Punkt. Jetzt weiß ich nicht, was bei Ihnen steht. Ein Strichpunkt oder ein Punkt. Es sollte hier jedenfalls irgendein Satzzeichen stehen. Ja? Und dann kommt ein neuer Satz. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein. Und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und es wird ihm keiner sein, was auch immer das heißt. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und sein Ende ist in der Überflutung und bis zum Ende ist Krieg und fest beschlossen sind Verwüstungen und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen und auf dem Flügel der Gräuel wird Verwüstung sein, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Ich nehme an, Sie kennen diese Stelle. Eine Stelle, die sehr oft zitiert wird, wenn es um das Thema Endzeit geht. Und deshalb musste ich hier noch auf diese Stelle zurückkommen. Seien Sie bitte geduldig mit mir diese Woche. Also wir müssen uns jetzt kurz mit diesem befassen, mit diesen 70 Wochen. Was ist damit gemeint? Die erste Frage ist, wann geht das los? Wann wird losgezählt? Nun, wir haben schon eine große Hilfe. Wir haben festgestellt, es gibt 3 Abschnitte, einen relativ kurzen, einen relativ langen und einen ganz kurzen. Der letzte ist eine Woche, das ist 7 Jahre. Ich denke, da brauchen wir nicht herumdrücken, das ist ziemlich genau. Da müssen wir nichts rechnen, das ist ziemlich sicher. Eine Woche sind 7 Jahre. Und die erste Zeit ist relativ kurz. Und in der ersten Zeit, diese 7 Wochen, da wird nichts gebaut. Keine Rede davon, dass irgendetwas gebaut wird. Jerusalem wird noch nicht gebaut. Aber ab wann wird Jerusalem gebaut? Wir müssen nur in den Text schauen. Nach den 7 Wochen. Er sagt, von der Zeit, wo das Wort ausgeht, Jerusalem zu bauen, bis zu einem Gesalbten, sind 7 Wochen. Aber es wird noch nicht gebaut in den ersten 7 Wochen. Es ist nur von der Zeit, dass das Wort ausgeht, Jerusalem wiederherzustellen. Das heißt, es gibt da noch eine Wartezeit, bis zu dem Zeitpunkt, wann man endlich bauen kann. Gebaut wird in den 62 Wochen, die danach kommen, das heißt in der langen Zeit. Der zweite Abschnitt ist der Bauzeit, der Bauabschnitt. Da wird lange Zeit, wie lange wird gebaut? Ja, etwa 400 Jahre, also 62 Wochen. Aber wir haben gesagt, wir wollen ja nicht haargenau rechnen. Wir werden einfach mal, wir wissen, eine sehr, sehr lange Zeit wird gebaut. Mit dem können wir wirklich rechnen, dass es eine sehr lange Zeit ist, länger als Menschenleben. Und dann kommt eine Katastrophenwoche, eine kurze Woche, eine furchtbare Woche. Nun müssen wir ein bisschen überlegen, wenn ein Wort ausgeht, Jerusalem wiederherzustellen, wann fängt das an, das Wort, das ausgeht, um Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Aber es wird nicht gebaut, es wird noch gewartet, bis man endlich beginnen darf zu bauen. Das kann nicht der Befehl des Kyros sein im Jahre 538, denn als der Befehl des Kyros ausging, Jerusalem wieder zu bauen, hat man sofort begonnen zu bauen. Der Baubeginn der Stadt war im Jahr 538, als Zerubabel und Josua zurückkehrten mit dem Volk. Da haben sie da begonnen zu bauen. Zuerst den Tempel, aber nicht nur den Tempel, irgendwo mussten sie ja auch wohnen. Und es waren dort schon viele, viele Häuser in Jerusalem, die man dann einfach gebaut hat, und um dann den Tempel richtig zu bauen. Der Tempelbau, das zog sich dahin. Die Samariter sind gekommen und haben gestört. Aber schlussendlich nach 20 Jahren wurde der Tempel dann doch fertig, im Jahre 515 vor Christus wurde der Tempel fertig und dann wurde weitergebaut und gebaut und gebaut. Aber es hat sich hingezogen, bedrängnisreiche Zeiten. Und der Nehemia kam im Jahre 444 und hat die Mauer endlich vollendet, nach 100 Jahren. Und dann ging es weiter, aber es wurde immer gebaut. 62 Wochen, also 400 Jahre lang wird gebaut, so steht es im Text. Und Stadt und Graben und alles wird wiederhergestellt werden. Eine lange, lange Zeit. Jetzt ist die Frage, wann ging denn das Wort aus, Jerusalem wieder zu bauen? Das war nicht der Befehl eines Königs. Übrigens, wenn bei Ihnen in der Bibel Befehl steht, dürfen Sie das getrost ausbessern. In der Bibel steht hier Wort, nicht Befehl. Von dem Ausgehen des Wortes, Jerusalem zu bauen, nicht des Befehls. Es ist nicht die Rede von einem Befehl. Das Wort, Jerusalem zu bauen. Nun, jetzt gehen wir mal zurück. Daniel hat Jeremia gelesen und er hat Kapitel 25 gelesen und er hat Kapitel 29 gelesen. Und wenn er das gelesen hat, hat er sicher auch Kapitel 30 und Kapitel 31 und Kapitel 32 und Kapitel 33 und 34 gelesen. Ganz sicher hat er diese Kapitel auch gelesen. Und wenn wir diese Kapitel lesen würden, wenn wir jetzt viel Zeit hätten und alle Kapitel durchlesen, dann hätten wir keine Fragen mehr. Dort wird des Öfteren gesagt, dass Gott sagt, Jerusalem soll wieder gebaut werden. Es soll wieder hergestellt werden. Zum Beispiel in Jesaja 30, Vers 18 bis 22. So sagt Jahweh, siehe, ich will die Gefangenschaft der Zelte Jakobs wenden und mich über seine Wohnungen erbarmen. Und die Stadt wird auf ihrem Hügel wieder erbaut und der Palast nach seiner Weise bewohnt werden. Und es wird schön werden. Sie werden Lob singen und so weiter. Ich lese jetzt nicht alles. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Gott hat ihnen die Verheißung vor Augen geführt, Jerusalem wird wieder gebaut werden. Von dem Wort, von dem Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder zu bauen und wieder herzustellen. Von da an, bis endlich dann angefangen wird zu bauen, vergehen 7 Wochen, das heißt ungefähr 50 Jahre oder 49 Jahre. Nun, wissen wir nicht haargenau, das heißt, wir wissen schon, wann die Prophezeiung von Jeremia 30 gegeben wurde, aber wir wissen jetzt nicht, auf welche Prophezeiung hier aufgebaut wird. Ist es die von Kapitel 30 oder die von Kapitel 34 und 33? Es gibt hier eine ganze Reihe von Stellen, ich habe sie Ihnen hier gegeben. Im Jeremia 29, Vers 10 bis 14 haben wir gelesen, Jeremia 30, Vers 3 zum Beispiel, auch Vers 8 bis 11, dort ist auch immer die Rede von Gott sagt, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll. Jeremia 30, Vers 3. Ich bringe sie in das Land zurück, das ich ihren Vätern gegeben habe, damit sie es in Besitz nehmen. Und im Zusammenhang damit dann Vers 8. An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, da zerbreche ich sein Joch von deinem Hals und zerreiße ich deine Stricke und deine Fremde sollen ihm nicht mehr dienstbar machen, sondern sie werden dem Herrn, ihrem Gott dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecke und fürchte dich nicht. Und so weiter, Vers 10 in der Mitte und Jakob wird zurückkehren und Ruhe haben und er wird sicher sein und niemand wird ihn aufschrecken, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu retten. Und dann Vers 18, und die Stadt wird auf ihrem Hügel wieder erbaut werden. Dann Vers 22, ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Kapitel 31, Vers 3, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Ich will dich wieder bauen und du wirst gebaut werden. Wer ist du? Das Volk mit allem, was hinzugehört. Natürlich wird, wenn der Herr sagt, dass er die Israeliten bauen wird, ist natürlich eingeschlossen, dass sie irgendwo wohnen, dass er das Zion wieder pflanzen wird. Er sagt es dann ja auch, Vers 6. Es wird einen Tag geben, an dem die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen, macht euch auf und lasst uns nach Zion hinaufziehen, zum Herrn, unserem Gott. Zion ist die Stadt. Also die Stadt wird wieder gebaut. Und so geht es weiter. In Vers 31 bis 40 haben wir noch einmal diese berühmte Stelle über den neuen Bund. Und dann sagt er im Zusammenhang damit, Vers 38, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da diese Stadt für den Herrn wieder gebaut werden wird, vom Turm Hanael bis zum Ektor. Und die Meschner wird weiter fortlaufen, geradeaus und so weiter. Das Ganze, Vers 40 am Ende, die Stadt soll nicht mehr niedergerissen noch zerstört werden in Ewigkeit. Gott stellt hier in Aussicht, die Stadt wird so gebaut werden, dass sie nie mehr zerstört wird. Ist es nicht das, was in Daniel 9, Vers 24 steht? Nach den 70 Wochen wird es dann so weit kommen, dass wir eine ewige Gerechtigkeit haben und ein Heiligtum, ein Allerheiligstes wird gesalbt werden und die Sünde wird gesühnt, die Prophetie wird erfüllt, es ist alles vollkommen. Da kommt das messianische Königreich. Das heißt, wir haben wohl von der Zeit von Jeremia an zu rechnen. Nun, ich habe jetzt das Datum 587 hingeschrieben. Ich könnte auch ein anderes Datum hinschreiben, aber die Prophezeiungen in Jeremia 30 wurden tatsächlich im Jahre 587 gegeben, im Jahre der Zerstörung der Stadt. Wenn wir jetzt dann rechnen würden, etwa 50 Jahre, dann kommen wir wohin? Genau dorthin, wo Daniel an dem Moment war. 7 Wochen wird gewartet von der Prophezeiung des Jeremia bis zu dem Befehl, sie sollen zurückkehren, und da wurde dann angefangen zu bauen. Das heißt, der erste Abschnitt, der ist voller Hoffnung. 7 Wochen, da wird gewartet, jetzt kommt dann bald die Zeit, wo die Stadt gebaut werden wird, und das ist die ganz positive Zeit, und sie endet mit noch was Positiverem, sie endet mit einem Gesalbten. Da steht 7 Wochen bis zu einem Gesalbten. Gehen wir wieder zurück zu Daniel. Daniel 9, Vers 25, von dieser Zeit an bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Also man hat schon riesengroße Erwartungen, dann kommt ein Gesalbter, ein Fürst, und unter dessen Anleitung werden wir dann sein, und es wird dann gebaut werden. Die Frage ist, wer ist der Gesalbte, der Fürst? Nun, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Ein Gesalbter ist entweder ein König oder ein hoher Priester. Im Alten Testament, das waren die regelmäßig gesalbt wurden. Vor allem der hohe Priester wurde ganz sicher immer gesalbt. Bei den Königen weiß ich nicht, ob die immer wirklich gesalbt wurden. Aber es gibt Könige, die gesalbt wurden. Also entweder ein König oder ein hoher Priester. Aber wenn hier dabei steht, ein Gesalbter und ein Fürst, also ein Fürst, dann wird hier betont, das ist ein Besonderer, der ist ein Gesalbter und er ist ein Fürst. Also dann, es wäre eigenartig, wenn er sagen würde, das ist ein König und er ist ein König. Das muss er nicht sagen. Aber wenn er ein Priester ist, wenn derjenige Gesalbte ein Priester ist, ein hoher Priester, das ist ein Priester und ein Fürst, dann ist er allerdings was Besonderes. Ja, und jetzt müssen wir denken, wer könnte gemeint sein? Wir suchen jetzt einen Gesalbten, der ein Priester ist und ein Fürst zur Zeit um das Jahr 538, irgendwann, plus minus. Wüsstet ihr jemanden? Bitte? Josua, der hohe Priester Josua, er war der Führer zusammen mit Zerubabel, der das Volk zurückgeführt hat. Und unter seiner Anleitung, unter Anleitung Zerubabels und Josuas, haben sie begonnen zu bauen. Also gerade mit diesem hohen Priester beginnt alles. Die Hoffnungen sind aufs Höchste gespannt. Jetzt beginnt was Neues. Und unter der Anleitung des hohen Priesters Josua. Und jetzt wird gebaut, 62 Wochen. Eine lange, lange Zeit, und es wird eine bedrängnisreiche Zeit, sagt er. Es wird eine schwere Zeit, in der wird viel Feindschaft sein in der Zeit. Nun, wenn wir die Geschichte Israels ein bisschen kennen, was da in diesen Jahren geschah, das war die Zeit, die Perserzeit zuerst, und da waren Anfechtungen nicht von den Persern, die kamen von den Samaritern und von anderen Völkern, und es wurde immer wieder das Volk gehindert. Das ging bis in die Zeit Esras hinein. 80 Jahre später kam Esra, 458. Und noch 20 Jahre später oder 15 Jahre später kam Nehemia, 444 vor Christus. Hat geholfen, die Stadtmauer fertig zu bauen. Aber es war nie ganz fertig. Es ging weiter. Und es gab Kämpfe. Dann kamen diese Alexander der Große. Nun, der hat eigentlich Jerusalem nicht wehgetan. Aber nach ihm gingen die Kämpfe los, dann waren die Könige des Nordens und die Könige des Südens. Und Israel war genau an der Wasserscheide zwischen dem Reich des Königs des Nordens und dem Reich des Königs des Südens. Dann wurde hin und her gerissen, und Israel war dann lange Zeit unter ägyptischer, ptolemäischer Herrschaft und dann unter syrischer Seleukidenherrschaft. Und da ging es ihnen sehr, sehr schlecht. Da waren die verschiedenen Seleukidenherrscher, das ging ja 200 Jahre lang. Bis dann dieser eine Antiochus kam, dieser furchtbare, bis die Krisenzeit kam. Wir haben also den zweiten Abschnitt, der beginnt mit dem Hohenpriester Joshua. In Zacharia 6, Vers 11 wird ihm eine Krone auf den Kopf gesetzt. Nimm die Krone und setze sie auf den Hohenpriester, ein Priesterkönig, so wie der Messias eines Tages sein sollte. Und dann geht es weiter, was sagt der Text? Der Text sagt, nach den 62 Wochen, und bitte jetzt hören Sie zu, nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und es wird keinen haben, oder es wird ihm keiner sein. Das Volk wird keinen mehr haben, heißt es. Es wird ein Gesalbter ausgerottet und er hat das Volk keinen mehr. Was ist hier geschehen? Es kommt eine Zeit für das Volk Israel, wo ihnen ein Gesalbter getötet wird und dann haben sie keinen Gesalbten mehr. Das kann sich nicht auf den Herrn Jesus beziehen, liebe Geschwister, obwohl das in der Tradition oft auf den Herrn Jesus bezogen wurde. Als der Herr Jesus getötet wurde, hatte das Volk schon einen Gesalbten. Oh, da hat er seinen ewigen hohen Priester. Nein, als dieser Gesalbte getötet wurde, da hatte das Volk keinen hohen Priester. Und die Stadt wurde zerstört, steht auch da. Und der Tempel verdorben. Das heißt hier, das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Alles am Ende dieser 62 Wochen. Welcher kam denn und hat die Stadt zerstört, die Stadtmauer kaputt gemacht? Wer kam es und hat den Tempel verdorben, verwüstet heißt das. Nicht den Tempel ganz zerstört, sondern verwüstet. Wer war das? Von wem ist hier die Rede? Antiochus. Im Jahre 171 ermordete er den hohen Priester, Onias der Dritte, ein heiliger, frommer Mann. Das heißt, er hat ihn zuerst abgesetzt und dann hat er ihn ermorden lassen. Und dann ging es los. Zuerst 3,5 Jahre, dann kam der Höhepunkt und dann noch einmal 3,5 Jahre. Aber die zweiten 3,5 Jahre waren noch schlimmer als die ersten 3,5 Jahre. Nach 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet und für es wird keiner sein. Das Hebräische ist hier ein bisschen kompliziert und schwierig. Für es wird keiner sein. Das heißt, für es, da muss man das Subjekt suchen. Wer ist gemeint? Wohl das Volk. Das, von dem hat er vorher gesprochen in Vers 24. Und für es, für das Volk wird keiner sein, kein Gesalbter mehr sein nämlich. Das heißt, das Volk wird dann keinen Gesalbten haben. Und genauso kam es. In diesen 7 Jahren hatte das Volk keinen Gesalbten, keinen hohen Priester. Denn der hohe Priester, den der Antiochus eingesetzt hat, das war ein Böser und den hat er ein paar Wochen lassen, ich weiß nicht lange, dann hat er noch einen genommen, der war überhaupt gar kein Priester. Das war ein gewisser Menelaus, wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls, es war kein anerkannter, kein legitimierter hohe Priester da für das Volk. Nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet und für das Volk wird keiner sein. Was die Stadt und das Heiligtum betrifft, verderben wird sie das Volk des Fürsten. Verderben steht hier, nicht total zerstören, das gibt ein anderes Wort im Hebräischen. Das Wort hier heißt verderben, das heißt zum Teil kaputt machen oder den Tempel in dem Fall verwüsten, öde machen. Im Makkabäerbuch können Sie das alles nachlesen. Auch bei Josephus Flavius in der Geschichte, der jüdischen Geschichte. Die Stadt und das Heiligtum verderben wird sie das Volk des Fürsten, welcher kommt, und sein Ende, das Ende dieses Fürsten, ist in einer Überflutung. Das ist ein Bildwort für den Tod, den er bekommen wird. Und bis zum Ende der 70 Wochen, nämlich bis zum Ende ist Krieg und beschlossen sind Verwüstungen. Das heißt, der Krieg geht weiter die ganzen 7 Jahre, bis diese 70 Wochen zu Ende sind. Und das war so. Die ganze Zeit war Krieg. Es war schrecklich. Die Makkabäer, einige haben sich zusammengetan, fromme Juden, und haben den Widerstand organisiert. Im Makkabäerbuch kann man darüber lesen. Und sie haben, der Herr hat sich zu ihnen gestellt. Und schlussendlich am Ende von diesen 7 Jahren konnte der Tempel wieder eingeweiht werden. Aber was lesen wir in Vers 29, Vers 27? Und stark machen wird er einen Bund, den vielen eine Woche lang. Also es geht immer noch um den Fürsten. dessen Soldaten gekommen sind und die Stadt verwüstet haben und den Tempel verwüstet haben. Stark machen wird er, dieser Fürst, einen Bund, den vielen, eine Woche lang, das heißt für eine Woche lang, für 7 Jahre, wird er kommen und mit der Masse des jüdischen Volkes einen Bund schließen. Und Sie brauchen nur die Geschichte lesen. Sie können Josephus Flavius lesen oder Sie können Makkabäer lesen. Da steht es. Der Antiochus hat mit den Juden, hat ihnen versprochen, wenn ihr mit mir macht, wenn ihr mir willig seid, werde ich euch reichlich belohnen. Ich werde euch einigen, hat er Ländereien versprochen. Er hat ihnen alles Mögliche versprochen. Wenn ihr willig seid, bin ich friedlich mit euch. Dann wird alles gut gehen. Ich will nur die griechische Religion einführen bei euch. Wenn nicht, dann geht es euch schlecht. Das ist der Bund. Viele sind abgefallen von den Juden in dieser Zeit und sind zum Griechentum übergetreten. Eine traurige Sache in der Geschichte Israels. Und in der Hälfte der Woche oder die Hälfte der Woche hindurch, also eine halbe Woche lang, das heißt die zweite Hälfte, wird er Opfer und Gabe zum Aufhören bringen. Das ist tatsächlich so am 15. Dezember des letzten Monats, also am 15. Dezember im Jahre 168 vor Christus, hat er verboten jegliches Schlachtopfer und jegliches Speisopfer. Er hat es veranlasst, dass es zum Aufhören gebracht wird. Und auf den Flügeln von Gräuel wird er verwüsten oder wird man verwüsten oder wird ein Verwüster sein. Und zwar bis vollendetes und fest beschlossenes auf den Verwüster sich ergießen wird. Was hat Antiochus alles gemacht? Er hat den Gesalbten ausgerottet, Vers 26. Die Soldaten haben die Stadt und das Heiligtum verdorben. Am Ende wird dann dieser Fürst, am Ende der 70. Jahrwoche, wird dann dieser Fürst sterben, wird hier vorausgesagt. Sein Ende ist in der Überflutung. Aber bis zum Ende, bis zu seinem Tod, wird Krieg herrschen und werden Verwüstungen sein. Gott hat es so beschlossen. Das steht in Vers 26. Vers 27 haben wir weitere Details. Jener Fürst macht also mit der Masse des jüdischen Volkes einen Bund, eine Woche lang. Eine halbe Woche lang verbietet er die Opferdarbringungen, das ist die zweite Hälfte dieser Woche, 3,5 Jahre. 1290 Tage wird das regelmäßige Opfer aufhören und richtet er dann schlussendlich noch einen Gräuel der Verwüstung an in diesen letzten 1290 Tagen. Und auf Gräuelflügeln steht ein Verwüstender, ein Götze. Auf Gräuelflügeln, Geschwister. Der Zeus hatte einen Vogel. Den hat er immer mit sich. Wenn Zeus abgebildet wird auf Statuen, hat er den Adler mit sich. Und es gibt im Internet, kann man es finden, es gibt genügend Statuen, Zeus-Statuen, wo der Zeus auf den ausgebreiteten Flügeln des Adlers steht. So steht hier der Götze auf den Gräuelflügeln und das mitten im Tempel, auf dem Brandopferaltar, mitten im Vorhof. Und der Tempel wird verwüstet durch diese Gräuelflügel und durch diese Statue auf dem Altar. Und das letzte hier, fest beschlossene Vernichtung wird sich über den Verwüster, den Fürsten, ergießen. Wenn ich jetzt also zusammenfassen darf, 70 Wochen, die erste Zeit, das waren etwa 50 Jahre, das ist schwer zu sagen, denn wir wissen nicht haargenau, ab wann gerechnet wird. Können auch 60 oder 70 sein, oder ich weiß es nicht, oder können auch weniger sein. Ja. Jedenfalls aus der Zeit Jeremias, wo die Verheißung erging, bis zu dem Gesalbten, Josua, den hohen Priester, ist die erste Zeit. Das ist die Zeit vor dem Bauen. Dann haben wir 62 Wochen, das ist die Zeit des Bauens, das ist eine lange Zeit. Da können wir nicht haargenau in Jahren umrechnen, denn das waren nicht genau 430 Jahre, das waren 370 oder so. Also das ist eigentlich zu kurz gegriffen. Aber bitte bedenken wir, es ist nicht der Sinn der Prophetie, hier arithmetisch, mathematisch zu rechnen. 70 mal 7, allein schon diese Zahl sollte uns aufhorchen lassen. Das ist es wird damit einfach ausgedrückt, eine sehr lange Zeit. Aber bitte schon im Verhältnis bleiben Sie schon so, also ungefähr. Wir rechnen schon mit ungefähren Daten. Und dann kommt diese eine Woche, die Schreckenswoche. Und danach wird endlich die Zeit so weit sein, die Zeit reif sein, dass der Messias kommen kann und sein Königreich aufrichten kann. Und es wird herrlich werden für Israel. Wie es dann tatsächlich kam, dass dieser König nur in Bethlehem erschien und dass er sein Reich zuerst im Kleinen und dass es in einer unsichtbaren Phase sozusagen errichtet wurde, das ist ein anderes Kapitel der Geschichte. Ich habe das jetzt bewusst so gemacht, Geschwister, weil ich weiß, dass hier ganz verschiedene Deutungen sind. Ich habe 8 verschiedene Deutungen. Wenn wir jetzt Zeit hätten, könnten wir sie alle durchbesprechen. Jede hat ihre Haken und ihre Mängel. Da haben wir jetzt aber nicht die Zeit. Aber wichtig für uns ist, dass wir diese 70. Woche uns vor Augen führen. 3,5 plus 3,5 Jahre. Die geht von 171 vor Christus bis ins Frühjahr 164, als der Antiochus starb. Er starb an einer Krankheit und halb im Wahnsinn. Hier noch einmal die Ermordung des Hohenpriesters Josua bis da am Anfang der 70. Woche, dann irgendwann im Jahr 168 begann dann die Verwüstung der Stadt und des Heiligtums und ebenso die Unterdrückung des Volkes. Und dann im Dezember 168 wurde der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet und dann geht das Ganze bis zum Tod des Antiochus. Warum habe ich das? Warum haben wir das jetzt so in Schnelligkeit gemacht? Weil es Modelle gibt, wenn wir über die Wiederkunft Jesu Christi reden, die etwas ganz anderes sagen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt das berühmteste Modell, vielleicht hat irgendjemand von Ihnen davon schon gehört. Da gibt es eine Deutung der 70 Wochen, die mit dem Bibeltext leider nicht übereinstimmt. Ich kann das zeigen, ganz kurz. Das ist so, man beginnt zu zählen bei 444, das ist erstens viel zu spät, bei Nehemia beginnt man zu zählen, dann rechnet man die prophetischen Jahre um in echte Jahre, das heißt man rechnet die 360 Tage Jahre in 365 Tage Jahre um, dann hat man ein bisschen, dann kriegt man mehr Jahre unter. Und dann kommt man tatsächlich auf die Zeit Jesu Christi, auf seinen Opfertod. Und dann sagt man, dann mit dem Opfertod Jesu Christi hören die Opfer auf. Und dann ist eine Lücke von 2000 Jahren. Und zum Schluss kommt noch einmal diese letzte Woche, die wird dann noch nachgetragen, diese letzten 7 Jahre. Das ist dann die große Drangsalszeit und dann kommt das tausendjährige Reich. Ich weiß nicht, kennen Sie dieses Modell? Nicht. Vielleicht der eine oder andere. Jedenfalls, das ist sehr verbreitet. Ich darf kurz sagen, das Modell hat ganz viele Probleme. Gerade mindestens 4 große Probleme. Erstens, das Umrechnen in Sonnenjahre ist nicht erlaubt. Warum? Wenn die Juden ein Jahr sagen, dann rechnen sie den Zusatzmonat schon ein. Verstehen Sie? Den Zusatzmonat darf man nicht nachträglich noch einrechnen. Der ist schon eingerechnet. Also wenn er sagt, ich komme in 10 Jahren, dann hat er die Zusatzmonate alle schon eingerechnet. Das ist nicht erlaubt. Die Juden schoben alle 2 bis 3 Jahre diesen Schaltmonat ein. Alle 19 Jahre, 7 Jahre. Bei allen Jahresangaben sind diese Jahre mit Zusatzmonat bereits eingerechnet. Das heißt, wenn hier steht, wenn es hier heißt 7 plus 62 plus 1, dann sind da die Monate schon längstens eingerechnet. Zweites Problem, der Herr Jesus Christus starb nicht im Jahr 32, man kommt dann auf das Jahr 32, ja. Aber der Herr Jesus starb nicht im Jahr 32, sondern mit größter Wahrscheinlichkeit im Jahre 30. Da habe ich jetzt keine Zeit, das zu beweisen. Aber ich meine, das lässt sich beweisen, von der Bibel her. Der Herr Jesus war 30 Jahre alt. Als er auftrat. Und er war ungefähr im Jahre 4 oder 5 vor Christus geboren. Dann kann er nicht im Jahr 32 gestorben sein. dann wäre er nicht 30 Jahre gewesen am Beginn seines Dienstes, sondern dann wäre er da schon 32 oder 33 gewesen. Der dritte Punkt, das Jahr 444, die Zeit von Nehemia, ist nicht die Zeit, wo das Wort ausgeht, Jerusalem zu bauen, sondern das war die Erlaubnis des Königs, dass Nehemia zurückkehren darf, um die Mauer zu bauen, die Mauer zu vollenden. Und das Letzte, eine Lücke ist nicht erlaubt. Man darf hier nicht eine Lücke einschieben. Das ist nicht erlaubt, denn der Engel sagt ganz deutlich, es sind 70 siebener Einheiten, 70 Wochen. Und es sind nicht, er sagt nicht 69 plus eine Lücke plus dann noch eins. Das geht nicht. Also ich wollte nur zeigen, es gibt jetzt noch andere Modelle, da will ich nicht drauf eingehen. Jetzt habe ich heute... haben wir heute keine Pause gemacht, dafür dürfen Sie heute früher nach Hause gehen. Ich war so im Schwung, dass ich ganz vergessen habe, ein Lied zu singen heute dazwischen. Aber wenn jetzt Fragen sind, Sie dürfen zu dieser Sache mit diesem Daniel 9, dann dürfen Sie gerne diese Fragen stellen. Warum habe ich das jetzt gemacht? Warum haben wir dieses Thema durchgemacht? Weil es irreführend ist in unserer Erwartung, wenn wir meinen, es müsse sich die letzte Woche der 70 Jahrwochen, die müsse sich in der Zukunft noch erfüllen. Das ist eine falsche Erwartung, Geschwister. Vielleicht sagt jemand, aber steht doch nicht im Buch der Offenbarung auch irgendwas von 3,5 oder von sowas ähnliches mit 42 Monaten und 1260 Tagen? Doch, das steht dort. Aber es hat nichts direkt mit Daniel zu tun, sondern es ist eine Parallele. Das gibt es öfters in der Bibel. Dass zum Beispiel die Zeit von Elia. Wie lange war die Trockenheit? Wie lange war die Trockenheit, als Elia der Prophet war und die Isabel die Propheten tötete und eine schwere Drangsalszeit der Propheten, wo die Propheten eine schwere Drangsalszeit durchmachen mussten und Elia hat dann gebetet und es sollte nicht regnen. Wie lange war das? 3 Jahre und 6 Monate, ja? Genau. Auch da haben wir die 3,5 Jahre. Die 3,5 Jahre, wir kommen darauf, ich habe ja noch vor, mit uns die Offenbarung anzuschauen. Wir werden morgen Matthäus 24 uns ansehen und dann möchte ich in die Offenbarung, es geht eigentlich darum, verstehen Sie mich recht, vielleicht hat jemand erwartet, jetzt kommt einer, der wird uns alles sagen über die Zukunft, dann wissen wir alles und es ist wunderbar. Das wird nicht der Fall sein in dieser Woche. Dazu ist das Thema viel zu schwierig, aber wir müssen Texte beachten, wir müssen von Text zu Text gehen und wenn wir die Texte, die Bibeltexte verstanden haben, dann verstehen wir schön langsam einige Zusammenhänge. Das kann man unmöglich in einer Woche. Aber der Herr möge uns helfen, dass wir die einzelnen Texte in dem biblischen Zusammenhang stehen lassen. Wenn wir die Texte dort stehen lassen, dann können wir Schritt für Schritt weitergehen. Sind da noch Fragen zu Daniel Kapitel 9? Ja, der Engel sagt, 62 Wochen lang wird gebaut, Straße und Graben und alles Mögliche. Und die Frage ist, inwiefern wird da gebaut und was tut sich da? Dieses Bauen, wir können nur vom Text ausgehen. Der Text sagt einfach, dass es eine sehr schwere Zeit, eine bedrängnisreiche Zeit ist. Und es wird der Tempel gebaut, es wird die Stadt gebaut, es wird die Mauer gebaut. Nun, man könnte sagen, ja, waren sie nicht nach 100 Jahren fertig, als Nehemia kam, im Jahre 444, waren sie dann nicht fertig mit dem Bauen? Nein, offensichtlich nicht, sonst hätte der Engel nicht gesagt, es wird 62 Wochen gebaut. Also der Text, der hebräische Text sagt es tatsächlich, es wird gebaut. Nicht es wird gebaut sein, sondern es wird gebaut werden. Und dann müssen wir damit rechnen, dass immer wieder zerstört wurde ein Teil. Und wenn man weiß, welche Kriege da stattfanden, dass Jerusalem ein Spielball der Mächte war, hin und her zwischen König des Südens und König des Nordens, dann können wir auch verstehen, dass es hier offensichtlich wieder zu Teilzerstörungen kam, sodass man wieder weiterbauen musste. Wir haben jetzt keine direkten Anhaltspunkte in der Bibel. Wir müssen einfach den Text so hinnehmen, wie er da steht. Und wenn der Text es so sagt, es heißt hier 62 Wochen, das ist ein Zeitdauer. Das Hebräische hat ja einen Akkusativ der Zeitdauer. 62 Wochen lang, müssen wir übersetzen, wird gebaut werden. Also 62 Wochen lang dauert es, wo gebaut wird, und dann nachher wird ein Gesalbter ausgerottet. Also ich kann hier auch nicht mehr als das sagen, was der Text sagt. Ja. Dann wollen wir hier schließen für heute. Wir möchten morgen in Matthäus 24 lesen, und da wird der Prophet Daniel vorkommen. Das ist auch ein Grund, warum wir Prophet Daniel jetzt anschauen mussten. Aber weil dort wird der Herr Jesus sprechen vom Gräuel der Verwüstung, wie bei dem Prophet Daniel gesprochen ist. Und wer das liest, der denke, der beachte es. Matthäus 24, Vers 15. Also morgen, ich danke auch für alle Gebete. Beten wir, dass der Herr uns hilft in dieser Woche. Bitte meinen Sie nicht, ich hätte alle Fragen. Ich habe die Fragen nicht alle gelöst. Und deshalb kann ich auch nicht so reden, wie einer, der alle Fragen gelöst hätte. Das wäre ja schön, hätten wir jemanden, der würde uns alle Fragen beantworten. Das können wir nicht. Aber wir haben die Texte. Und unsere Aufgabe als Christen ist es, uns mit den Texten auseinanderzusetzen. Es ist nicht unsere Aufgabe, über die Zukunft, ich meine jetzt die irdische Zukunft bis zur Wiederkunft Jesu Christi, uns irgendwas auszurechnen. Aber das Schöne ist, dass wir ein ewiges Königreich erwarten. Und das wird immer wieder vor Augen gestellt, wenn wir das Neue Testament lesen und wenn wir das Alte Testament lesen. Das, was wir erwarten, ja, das, was kommen wird. Und ich möchte gerne diese Woche noch einige Punkte aus Offenbarung ansehen. Und da werden wir auch sehen, was das Ziel ist in Offenbarung 21 und 22. Möge der Herr uns helfen. Wollen wir jetzt noch eine Zeit des Gebetes nehmen und stehen wir dazu auf.